Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Spätestens seit BioNTech und zumindest auch in Teilen CureVac ist Biotech in Deutschland wohl fast jedem ein Begriff. Das ist auch ein komplizierter Satz. Naja, denn dank der Mainzer Firma gibt es einen der erfolgreichsten Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus. Und wenn man den Begriff mRNA hört, können damit auch erstaunlich viele Leute etwas anfangen, zumindest mal in groben Zügen.
Die Gründer von BioNTech, Özlem Türeci und Ugo Şahin, haben für ihre Leistung 2021 von Bundespräsident Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Wir hören einmal in einen ganz kurzen Ausschnitt der Dankesrede von Ugo Şahin rein.
Diese Innovationen fallen nicht vom Himmel, sondern sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung, die nachhaltige Wissenschaftsförderung benötigt.
Der BioNTech-Gründer sagt ganz klar, für Forschung braucht es Geld. Das Mainzer Unternehmen arbeitet derzeit ja auch an einem Impfstoff gegen Krebs und da braucht es eben viel finanzielle Unterstützung. Das geht über öffentliche Gelder unterschiedlichster Art oder natürlich auch über Investoren und Börsengänge. Und da gab es in der Corona-Zeit einen richtigen Schub.
2021 haben weltweit etwa 124 Biotech-Unternehmen den Sprung an die Börse gewagt. Vier davon kamen aus Deutschland. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dabei eine Menge Geld versenkt wurde. Gerade bei den Börsengängen in den USA wurden die Erwartungen an die Unternehmen oftmals nicht wirklich erfüllt.
Tja, braucht eben Geduld bei sowas und Potenzial ist auf jeden Fall da, auch in Deutschland. Es gibt viele spannende Startups. Einige davon kommen aus Bayern und sind häufig Ausgründungen aus der TUM, der Technischen Universität München. So war es auch bei dem Startup unseres heutigen Gastes.
Um wen es geht, hört ihr jetzt. Viel Spaß und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu bewerten.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, wir sprechen heute mit Klaus Wagenbauer, Mitgründer und CEO von Plectonic Biotech. Hallo.
Hallo. Hallo.
Schön, dass du da bist und ich stell dich kurz vor, damit auch alle wissen, wer du bist. Du hast deine Laufbahn bei der Technischen Uni München gestartet. Die ist ja bekannt dafür, viele spannende Ausgründungen zu haben. Hast einen Doktor in Biophysik, bist Partner bei Tilibit Nanosystems. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da geht es um DNA-Nanotechnologie. Und heute eben, wie schon gesagt, bist du Mitgründer und Co-CEO von Plectonic Biotech, ein Unternehmen, das noch kein Jahr alt ist.
Ja, wie ist das so? Ein junges Unternehmen. Ist ja einiges los in dieser Welt. Alles redet über BioNTech, über CureVac und Impfstoff und so weiter. Wie lebt sich da unter all dem Wahnsinn als Biotech-Unternehmen, was ja auch einiges vorhat?
Tatsächlich ist es eine sehr, sehr spannende Zeit, wie ihr schon festgestellt habt. Das Ganze hat ja vor nicht ganz einem Jahr begonnen, im Januar, wo wir die Plectonic gegründet haben. Und seit der Gründung hat sich dann doch einiges getan. Speziell jetzt in den letzten Wochen und Monaten hat das Ganze ordentlich an Fahrt aufgenommen, also sowohl von der Unterstützung durch die Sprint, aber eben jetzt hat das mediale Interesse an der Plectonic und an unserer Technologie ist jetzt schon merklich gestiegen. Also sehr spannende Zeiten.
Ja, auf Sprint kommen wir nachher noch. Aber vielleicht erklären wir erstmal, was ihr überhaupt macht. Also es geht bei euch auch um Nanotechnologie und ja, ihr habt so einen Nanoschalter entwickelt, der sich an Tumorzellen andockt, sage ich mal. Einmal in einfachen Worten. Also was macht ihr?
In einfachen Worten gesagt, wir nutzen DNA-Nanotechnologie einfach als Prinzip, als Baumaterial, um eben diesen Schalter, den du schon angesprochen hast, zu bauen. Und die Idee hinter dem Schalter, die ist jetzt relativ einfach. Also das ist wie letztendlich man einen Schalter hernimmt, um Licht an- und auszumachen, wollen wir einen Schalter verwenden, ein paar Größenordnungen kleiner auf der Nanoebene, um Medikamente an- und auszuschalten. Und der nette Effekt davon wäre eben, wenn das auch im Menschen so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass man dadurch Nebenwirkungen sehr gering halten kann, die in vielen Krankheiten und Wirkstoffen immer noch ein großes Problem sind.
Es ist eine reine biologische Komponente, ne? Also da ist jetzt keine Nanotechnologie, wie viele vielleicht vermuten, irgendwelche mechanischen irgendwas Schalter, sondern es basiert rein auf Molekülen oder DNA-Strängen,
genau, also
oder Ähnlichem.
Mit kleinen DNA-Strängen bauen wir sozusagen einen Nanoschalter, der ist ungefähr 10 bis 20 Nanometer groß. Und der Nanoschalter, der hat jetzt auf einer Seite eben, in unserem Fall Antikörper, die eine Krebszelle erkennen und auf der anderen Seite einen Antikörper, um eine Immunzelle zu rekrutieren. Also einfach um sozusagen eine gezielte Immunantwort vom Körper gegen den Krebs auszulösen. Und DNA hat jetzt in diesem Sinn eigentlich keine besondere Funktion, außer diesen Schalter zu bauen, in Anführungszeichen.
Also das heißt in der Theorie, wenn jemand eine Krebserkrankung hat und dann in naher oder ferner Zukunft nimmt er ein Medikament von mir aus, von euch, und dann schaut das Medikament, okay, diese Zelle ist krank, da knipse ich an und bei der Zelle muss ich nicht knipsen.
Das wäre natürlich die absolute Traumvorstellung, dass es so funktioniert. In der Realität sieht es eher so aus, dass sozusagen die Antikörper ein Muster erkennen, das sehr spezifisch für eine Tumorzelle ist. Und dann eben wird sozusagen das Immunsystem aktiviert.
Und damit ließe sich vermeiden, wenn ich das mal mit allen Immuntherapien, die es so auf dem Markt gibt, an Ansätzen, dass man vermeidet, die grob schlechtigen Chemotherapien oder sowas nicht mehr zu brauchen?
Genau, also das heißt, man würde gern Therapien etablieren, die einfach spezifischer sind, also die nicht funktionieren wie das Gießkannenprinzip, sondern die genau dort wirken, wo man es eben möchte.
Ihr seid jetzt ja echt noch recht jung und ihr kommt aber auch von der Technischen Uni München, seid da ja eine Ausgründung. Wie weit seid ihr und wo war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt lohnt es sich, daraus ein Startup zu machen?
Genau, also das Ganze hat circa vor 4 Jahren begonnen. Nach unseren Doktorarbeiten haben wir uns zu dritt gemeinsam mit unserem Professor zusammengefunden und überlegt, es ist so eine tolle Technologie. Eigentlich hat während unseren Doktorarbeiten alles immer einwandfrei funktioniert. Wir müssen eine Anwendung machen. Wir müssen das einfach in die Welt rausbringen, das Produkt. Nicht nur Grundlagenforschung, sondern es soll die ganze Welt was davon haben. Und dann haben wir uns immer mehr die Spezifikationen der Technologie angeschaut und sind letztendlich bei unserem Nanoschalter, bei unserem Logibody, wie wir ihn auch nennen, also Logic Gated Antibody, gelandet und entwickeln den jetzt ja seit gut 2,5 Jahren hier an der TU München, unseren Laboren hier, und sind jetzt sozusagen, wie man es in der Medikamentenentwicklung nennen würde, in der präklinischen Phase. Das heißt, wir validieren mit verschiedenen Indikationen und haben dieses Jahr erste Tierversuche gestartet. Und das Ganze sozusagen jetzt wirklich auszugründen, da war der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, hey, das sieht wirklich so aus, das könnte funktionieren. Jetzt müssen wir aktiv werden.
Wenn ich jetzt mal sehe, wir sprachen im Einstieg schon über mRNA, im Intro haben wir das mRNA-Prinzip wurde, glaube ich, 95 oder Mitte der 90er gefunden, sage ich mal so, ne, oder entwickelt. Und so einen richtigen Durchbruch, am Ende, die Forscher sagen, das gab es vorher schon, aber für die meisten Menschen wird der Grippeimpfstoff der große Durchbruch gewesen sein für mRNA-Technologie. Also siehst du da ähnliche Zeitläufe für euer Produkt oder hoffst du, dass das viel schneller geht? Weil 25, also über 20 Jahre ist natürlich ein Pappenstiel, ne?
25 Jahre ist durchaus lang, gebe ich Ihnen recht. Es ist so, dass wir natürlich hoffen, dass das Ganze schneller geht, aber auch für unsere Wirkstoffe, die wir entwickeln, gelten einfach die Vorgaben der Regulatorik. Das heißt, wir müssen gewisse Nachweise erbringen, dass das Molekül sicher ist, dass man es herstellen kann und dann eben mal die klinischen Phasen durchlaufen. Und so gern man sich's wünscht, dass es schneller geht, das wird einfach seine Zeit dauern. Also auch wenn jetzt alles bei uns wie am Schnürchen laufen würde, werden wir sicher 7 bis 10 Jahre brauchen, bis die ersten Menschen von so einem Wirkstoff wirklich profitieren können.
Dafür braucht es ja auch eine Menge Geld. Und da kommt Sprint ins Spiel. Sprint ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mit Raphael Laguna hatten wir auch mal einen Podcast gemacht. Das ist auch schon 2, 3 Jährchen her. Ich weiß gar nicht mehr. Wie kam es dazu? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Habt ihr euch beworben oder wie kam das?
Genau, wir haben uns auch von Sprint eben tatsächlich über das Internet und anderen Medien erfahren und haben uns dann klassisch beworben auf der Sprint-Homepage und ein Projekt eingereicht. Und kurze Zeit später sind wir dann kontaktiert worden und das ging dann eigentlich alles Schritt für Schritt sehr, sehr zügig, interviewt worden, das Projekt vorgestellt worden und dann ist eben ein Schritt nach dem anderen eingeleitet worden. Ja.
Vielleicht müssen wir nochmal die Einzigartigkeit etwas rausstellen. Ich glaube, jeder hat das, bei den Menge von Krebserkrankungen in Deutschland, hat jeder sicher mal, kennt Verwandte oder Anverwandte, die damit zu tun hatten. Und immer wieder auch von Immuntherapien, da gibt es ja einige auf dem Markt, auch die getestet werden oder auch schon durchgeführt werden. Also was unterscheidet dann eure, dass die bei Sprint zum Zuge kamen? Das muss ja dann doch ein Schritt mehr sein als die üblichen Immuntherapien, die auf ähnliches ansetzen, ne? Dass der eigene Körper animiert wird, sich zu wehren. Und was ist bei euch dann anders zu diesen Therapien?
Genau, also das Prinzip der Immuntherapie an sich, das ist auch schon wahrscheinlich gute 20 Jahre bekannt, also dass man eben das körpereigene Immunsystem als hochpräzise Waffen gegen Krebs einsetzen möchte. Die Therapien sind, wie du auch schon richtig gesagt hast, seit einiger Zeit zum Teil am Markt oder viele verschiedene Wirkstoffe in klinischer Testung. Hier speziell kennt man vielleicht bispezifische Antikörperformate, aber eben auch diese neuen CAR-T-Zell-Therapien, also genetisch modifizierte Immunzellen, die ganz spezifisch Krebs bekämpfen sollen. Diese Therapien oder diese Ansätze haben unserer Meinung nach oder die bislang zugelassenen eben ein Problem. Sie adressieren immer einen Marker auf einer Krebszelle, der eben auch häufig auf gesunden Zellen vorkommt. Und unser Ansatz ist eben, dass man das Ganze spezifischer macht. Also je spezifischer ich eben eine Krebszelle erkennen kann, desto nebenwirkungsärmer wird die Therapie sein. Und mit Hilfe von unserem Schalter ist das ganze Erkennen eben sozusagen an ein mechanisches Signal gebunden. Das heißt, nur wenn ich es erkenne, dann wird eben der Wirkstoff wirklich aktiv und richtet außerhalb vom Krebs eben keinen Schaden an. Also das heißt, diese sogenannten On-Target, aber Off-Tumor-Reaktionen, die viele der aktuellen Medikamente mit sich bringen, werden durch den Schalter eben sehr stark unterdrückt werden.
Und was müsst ihr jetzt leisten, damit das mit Sprint auch weiter so gut klappt, also dass ihr auch beständig Geld bekommt?
Genau, also die Forschungskooperation gemeinsam mit der Sprint ist jetzt mal auf die nächsten 5 Jahre ausgelegt, wo eben die Technologie so unterstützt wird, dass wir die ganze präklinische Validierung unserer Technologie eben vollziehen können und den Eintritt in der klinische Phase 1 ermöglichen könnten. Und damit hätten wir dieses lange Tal, wo auf alle Fälle keine Umsätze generiert werden, wo eigentlich nur Grundlagen oder Forschung betrieben wird, mit Hilfe der Sprint überwunden. Und das ist halt tatsächlich genau deren Zielsetzung. Also eben dieses Tal des Todes, wie sie es so schön nennen, wo Unternehmen speziell im Deep Tech, ja, also wo du halt wirklich umfangreiche Arbeit machen musst, häufig stecken bleiben, das soll überbrückt werden.
Okay, damit ihr nicht abwandern müsst, wie viele andere in New York an die Börse gehen und dann für immer Deutschland den Rücken kehren müsst.
Ich glaube, das hat sich die Sprint zur Zielsetzung gemacht und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Ansatz.
Wie ist denn so der Biotech-Standort Deutschland? Also BioNTech kennen wir jetzt alle.
Genau, also ich kann speziell für den Biotech-Standort München sprechen. Der ist, ich glaube, im Vergleich zum Rest der Republik sehr, sehr gut ausgebaut. Speziell im Münchner Süden. Das ist eigentlich ein Biotech-Ballungsraum. Heißt natürlich ja, große Konkurrenz. Die Mitarbeiter, die man braucht, die werden nicht mehr. Aber in dem Bereich ist der Standort sehr, sehr gut aufgestellt.
Jetzt wissen wir alle, dass BioNTech brauchte Pfizer, um in dem Maßstab, lag es nur am Maßstab des Impfstoffes, dass man ja Milliarden von Dosen brauchte, um das herzustellen? Oder brauchte es Pfizer noch für ganz andere Sachen, um, wie gesagt, den Rückhalt zu haben vom Geld her? Also braucht ihr irgendwann auch, wenn ihr so weit seid, dann einen größeren Partner, wenn es in die richtige Umsetzung geht?
Das kann durchaus gut möglich sein, ja. Also speziell die großen Player im Feld, die wissen eben, wie man effizient klinische Phasen durchführt, was die ganze Regulatorik bedeutet. Die sind halt da einfach, die haben einfach die Erfahrung, ja. Die haben sicherlich in der Unternehmensgeschichte schon mehrere Moleküle bis zur Zulassung gebracht und dann auch zur Kommerzialisierung. Und da hast du als kleines Startup irgendwann die Ressourcen einfach nicht mehr.
Du hast gerade jetzt schon von der Konkurrenz jetzt in München gesprochen, aber heißt das, dass generell jetzt bei euch ist es jetzt ein Problem, Leute zu bekommen oder ist es einfach, sind es zu wenig Leute für all die Biotech-Startups, die es am Ende gibt oder ist es dann, keine Ahnung, hat es mit der Größe zu tun, mit dem, ja, wie weit man ist und so weiter oder fehlen einfach die Leute insgesamt?
Ich denke, das ist ein allgemeines Problem vom Markt derzeit, dass du, und in unserem Feld spricht man eben von hoch spezialisierten Kräften, dass man die findet und kriegt. Ja. Also da sind entweder große Unternehmen mit einem dicken Geldbeutel sehr attraktiv, mhm, oder letztendlich fehlen die entsprechenden Fachkräfte einfach auf den Positionen. Also einfaches Beispiel, ein Bioinformatiker ist sehr, sehr schwierig zu finden.
Was muss der können? Was studiert man? Man studiert direkt Bioinformatik, oder?
Das ist eine gute Frage. Die Jobbeschreibung wird wahrscheinlich so ausgeschrieben. Was der letztendlich können soll, ist ein Verständnis, ein molekulares Bioverständnis zu haben und eben entsprechende Modulationen, Simulationen, Vorhersagen von den Molekülen zu machen, um die experimentelle Laborarbeit abzukürzen. Also das ist immer ein enges Zusammenspiel.
Ja. Ja, ich erinnere mich da, das ist schon eine Weile her, das war irgendwie Ende der 90er als Volontär oder kurz danach, war ich bei Qiagen, heißt das Unternehmen. Die machen ja quasi eigentlich die Geräte, die Analysen machen. Damals war schon die Rede von, ach Mensch, was wir alles Tolles machen könnten. Wir könnten so Chips machen, wo man dann in einem Rutsch alles Mögliche an Krankheiten ermitteln kann. Und also viel Automatisation und auch die Personalisierung von Medikamenten. Ja, das braucht ihr wahrscheinlich auch für euch. Ne? Für euch ist ja wahrscheinlich auch jeder Marker oder jedes Nanoteilchen dann ein spezielles für jeden Patienten, oder? Wie weit sind wir da in der Medizin? Noch heißt es immer, jedes Mal, die Medikamente sind alle auf einen, was war das, 75 Kilogramm schweren Mann geeicht und nicht auf jeden Patienten persönlich. Ne?
Genau, und da sind wir eben wieder im Bereich der Zulassung. Also du kannst halt ein Medikament, ich sage mal, für eine Indikation, beispielsweise Brustkrebs oder Lungenkrebs, und dann einen Subtyp davon herstellen oder die Zulassung beantragen und dann möglicherweise die Zulassung immer auf weitere Indikationen erweitern. Das Ganze mit personalisierter Medizin ist sehr, sehr schwierig, weil du müsstest für jeden Patienten das Medikament einzeln bauen, dann in höchster Reinheitsstufe herstellen lassen und ja, dann hast du eine N gleich 1 Studie.
Ja, man kriegt ja immer nur einen Menschen, der genau ein Mensch ist. Ja, man kann ja keine klinischen Studien an einem Menschen durchführen, oder? Das wäre ja dann ein Test am Menschen.
Genau, also wie gesagt, man kann, das gibt's auch, aber das nennt man individueller Heilversuch. Und das ist das Letzte, was einem Patienten bleibt, nachdem alles andere schon getestet wurde. Das ist, wie ich gesagt habe, wir sind sehr, sehr zweischneidig, das Schwert. Einerseits würde man sich natürlich wünschen, die beste Behandlung für jeden Patienten. Aber ob man das in dem Umfang auch sicherstellen kann, dass man jeden Antikörper für jeden Patienten einzeln in der Reinheit herstellt, also die Therapien würden nicht günstiger werden, könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Aber das heißt auch, wenn ihr jetzt, sage ich mal, zu einer Art Zulassung oder zu einer Zulassung kommen würdet, müsstet ihr das dann für jede Krebsart einmal durchexerzieren? Ihr wisst schon, was ich meine. Und oder kann man dann sagen, hier einmal Krebs für alles Medikament?
Leider nein. Wäre natürlich schön. Aber wir müssten unsere Logibodies für jede Indikation, auf die wir gehen oder auf die wir sie zuschneidern, auch wieder testen. Und durch die ganze Zulassungsprozedur gehen.
Mhm. Inwieweit könnte denn Technologie helfen da, dass ihr schneller vorankommt? Also ich könnte mir vorstellen, es war ja lange Zeit mal die Rede von das Quantencomputer zum Beispiel, dass man unendlich viele Varianten an Molekülen durchchecken kann und so weiter. Würde das viel bringen an Geschwindigkeit?
Oder ein digitaler Zwilling?
Ja, noch besser.
Also wenn man natürlich klinische Studien irgendwann vollkommen digital durchführen könnte, mit allen Outcomes, die es gibt, wäre natürlich fantastisch. Aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Was sicherlich hilft, das sind die ganzen neuen Tools, die jetzt immer populärer werden, wie AlphaFold zum Beispiel, wo du dir deine Proteine in großer Menge sehr genau vorhersagen kannst, ja, und die ja testen kannst dann im Labor. Aber der Weg durch die Klinik, der bleibt dir wahrscheinlich vorerst nicht erspart. Vielleicht kannst du die Erfolgschancen steigern. Also weil du vorher so viel simuliert und getestet hast am Computer und alle Eventualitäten gescreent hast, dass das Molekül, das am Schluss in die Klinik geht, eine höhere Erfolgschance hat. Das ist sicherlich möglich. Aber das Ganze abzukürzen, ja, wird irgendwann sicherlich kommen, aber ob wir das alle hier erleben.
Mhm. Es wäre doch wünschenswert, oder?
Also es wäre absolut wünschenswert. Ja. Es wäre genial.
Nehmen wir doch mal die die Richtung von rückwärts, also wenn ich es jetzt mal so sagen würde, ihr kommt jetzt von vorne und wollt das heilen, es ist immer mehr die Rede von Big Data in Sachen Heilung von Krebs. Also was sagst du, inwieweit hilft das? Da hat ja SAP groß was im Spiel mit, dass man mehr Daten sammelt über die Menschen, über ihre Krankheiten und über das, wie sie geheilt wurden, wenn sie geheilt wurden, ne? Oder wenn sie länger gelebt haben als andere. Also, dass man das alles sammelt und daraus neue Schlüsse zieht. Was denkst du, verspricht mehr Erfolg? Die eine Seite oder die andere?
Wahrscheinlich die Kombination daraus, ja. Also, du musst den Input, den du hinten generierst, wie du schon gesagt hast, alle möglichen neuen Marker, die man über einen Krebstyp erkennt, die müssen analysiert werden und die müssen aber dann auch immer wieder vorne quasi ins System reingefüttert werden, damit man eben neue Moleküle bauen kann, um das dann auch im Labor experimentell zu testen, ob es wirklich so ist oder ob es nur ein schöner Antikörper ist, der aber am Ende vom Tag doch nichts bringt.
Wenn wir so langsam so Richtung Zielgerade, du hattest schon mal was über Standort München gesagt, wenn du jetzt so weltweit schaust, so im Vergleich, so der Standort Deutschland, ist das dann eine gute Idee, hier ein Biotech-Unternehmen zu gründen oder sollte man dann eher in die USA gehen, jetzt so von Startvoraussetzungen oder China oder irgendwo anders in Europa? Oder würdest du sagen, jetzt, wenn man jetzt als Alien hier landet, das wäre jetzt eine Top-Idee, nach Deutschland zu gehen?
Ich glaube, die Voraussetzungen vom Standort Deutschland, die sind schon sehr gut. Also wir hätten es ja nicht gemacht, wenn wir größte Zweifel hätten, dass das von Erfolg gekrönt wäre am Schluss. Sicherlich haben auch andere Standorte auf der Welt, wir alle kennen sie, Ost- und Westküste Amerikas, auch ihre Vorteile, speziell die Investorenlandschaft außerhalb Europas, die ist einfach risikobereiter. Also da wird gerne mal mehr Geld für Vorhaben gegeben. Aber auch das ändert sich jetzt in Deutschland massiv oder speziell jetzt, sagen wir Europa, aber Deutschland, dass eben ja Deep Tech, hochrisikobehaftete Forschung einfach gefördert werden muss. Und ich denke, das Beispiel BioNTech, was ja in aller Munde ist, ist ein sehr guter Indikator dafür, dass wenn man das Risiko damals vor 15 Jahren oder die Brüder Strüngmann dieses Risiko nicht eingegangen wären, dieses finanzielle, dann hätte es wahrscheinlich keiner gemacht und die BioNTech wird es niemals geben. Und ich glaube, zweifelsohne kann man sagen, dass das damals eine sehr richtige Entscheidung war, allein schon wegen dem Impfstoff für den Coronavirus.
Mhm. Ja, jetzt wollen Sie ja Impfstoff für Krebs. Das war ja Ihre eigentlich ursprüngliche Idee, ne, die wir ja weiterverfolgen. Hast du die beiden Gründer mal kennengelernt? So, und oder
leider.
Sind das für euch Helden sozusagen und die Superstars? Die
also absolute Vorbilder. Also aus der Universität so einen Weltkonzern zu schaffen, Respekt. Also kenne ich kein weiteres Beispiel und absolutes Vorbild. Beide, ja, definitiv.
Wenn du jetzt eben meine Frage von eben mit dem Standort Deutschland dem Ganzen jetzt noch eine Note geben müsstest, so eine sehr gut bis ungenügend, dann wären wir bei unserer Abschlussfrage, die Schulnotenfrage. Also wie gut ist der Standort Deutschland in deinem Bereich von sehr gut bis ungenügend?
Ich würde sagen, es ist eine 2 bis 3. Also das ist auf einem sehr guten Weg. Und ich denke, wenn der Weg, so wie er jetzt beschritten wird und weitergeht und auch mit den Fördervorhaben, die es gibt, muss ich also wirklich sagen, speziell der Standort München, der durch Regierung oder ja durch Landesregierung eben mal nochmal gefördert wird, geht es absolut in die richtige Richtung. Also das ist das richtige Mindset, das man hier hat.
Vielen Dank, Klaus Wagenbauer.
Danke.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.